1943. Also vor mehr als 80 Jahren wurden die Mitglieder der Widerstandsbewegung Weiße Rose hingerichtet. Die älteste Schwester, Inge Eicher-Scholl, erzählt Folgendes: Meinen Eltern war es wie durch ein Wunder gelungen, ihre Kinder noch einmal zu besuchen. Zuerst wurde ihnen Hans zugeführt. Darauf wurde Sophie von einer Wachtmeisterin herbeigeführt. Sie ging sehr langsam und gelassen und sehr aufrecht. Und sie lächelte, als schaue sie in die Sonne. Das war eine unbeschreibliche Lebensbejahung bis zum letzten Augenblick. Dann sagte die Mutter, um irgendeinen Halt anzudeuten: Geld, Sophie, Jesus. Ernst, fest und fast befehlend gab Sophie zurück: Ja, aber du auch. Geld, Sophie, Jesus. Ja, aber du auch. Und dann ging sie frei, furchtlos, gelassen ihren Weg. Mit einem unaufhörlichen Lächeln im Gesicht. Beide halten sich bis zuletzt an die Jesusworte des Johannesevangeliums. Da sagte Jesus: Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Johannes Kapitel 11, Vers 25. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, mit diesem Bibelzitat blenden wir uns ein in das erste Jahrhundert nach Christus. Stellen wir uns vor, die frühen Christengemeinden stehen richtig unter Druck. Zum einen haben sie sich aus der Synagoge, also vom Judentum, verabschiedet, weil die Juden ihren Jesus glauben, weil sie alles Himmlische, so sagen sie, missverstehen. Als Reaktion schlägt ihnen von jüdischer Seite Ablehnung entgegen, wenn nicht sogar Hass und Verachtung. Zum anderen sind die frühen Christengemeinden in den Augen des römischen Staates nicht mehr als eine Sekte, eine kleine Splittergruppe, die nach wie vor nicht gewillt ist, den Kaiser als Gott anzubeten. In einer Katakombe wurde vor Jahren eine Wandzeichnung entdeckt, die Jesus als Esel diffamiert. Für diese ersten Christen ist Jesus der Größte, Jesus der König und nicht der Kaiser. Und das bringt sie unter Druck. Und genau in dieser Lage, in dieser Situation, es sind die Jahre zwischen 70 und 100 nach Christus, also vielleicht 50 Jahre nach Jesu Kreuzigung, stellt sich der Evangelist Johannes der schwierigen Aufgabe, den christlichen Glauben so weiterzugeben, dass die Gemeinden trotz allem, was da kommen mag, an ihrem Jesusglauben festhalten, dass sie einfach bestärkt werden, so zu glauben. Jesus ist unser König und niemand anders. Oder, um es mit Sophie Scholl zu sagen, Geld, Jesus. Und so schreibt der Evangelist seine gute Nachricht. Aber wie macht er das? Was hat er zur Verfügung? Er hat vor sich eine Sammlung von Wundergeschichten, nämlich die sogenannte Semea-Quelle oder auch Zeichenquelle genannt. Zudem kennt er mehrere Passionsberichte, auch einige Ostergeschichten. Und darüber hinaus ist so manches mündlich ihm überliefert. Und damit, mit diesem Handwerkzeug, mit diesen Vorlagen, macht er sich an die langwierige, schwierige literarische Arbeit. Und zwar beginnt er sein Evangelium mit diesen Sätzen, die gleichzeitig sein Programm sind. Er schreibt: In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Wie gesagt, das rüberzubringen ist sein Programm, das ist sein Ziel. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das zieht er durch. Wie ein roter Faden zieht sich das durch sein ganzes Evangelium. Jesus ist die Nummer eins für uns. Er ist der Größte. Auch wenn die Welt uns noch so sehr verachtet, seine Herrlichkeit leuchtet zeichenhaft gerade auch in dieser fremden Welt. Johannes nimmt bestimmte philosophische Begriffe seiner Zeit auf. Er folgt ziemlich eigenwillig einem bestimmten theologischen Schema. Wenn Sie das Evangelium mal so ein bisschen durchblättern, dann fällt Ihnen auf, dass er zu einer bestimmten Erzählung jeweils die sogenannten Ich-Bin-Worte Jesu dazustellt. Also zum Beispiel der Speisung der 5000 folgt das Jesus-Wort: Ich bin das Brot des Lebens. Der Erzählung von der Ehebrecherin folgt das Wort oder der Satz: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr im Dunkeln umhertappen. Und der Auferweckung des Lazarus schließlich folgt das Wort: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 7 Ich bin Worte, 7 zeichenhafte Erzählungen. Und diese Art zu schreiben, liebe Gemeinde, das war literarisch gekonnt. Eine solche Theologie musste doch überzeugen. Eine solche gute Nachricht musste doch einfach in den christlichen Gemeinden ankommen. Und nun lassen wir uns einfach mal auf das 11. Kapitel des Evangeliums ein. Der Evangelist überliefert hier uns eine äußerst dramatische Erzählung. Es geht um die großen aber auch sehr schwierigen Themen von Tod und Leben. Ich denke an das Kreuz hier in der Seitennische. Es geht um den Tod des Lazarus. Und Lazarus, das heißt nichts anderes als El Azar. Gott hilft. Gott hilft wirklich. Zunächst betreten die Freunde der Familie sozusagen die Bühne des Geschehens. Auch Maria und Martha, die Schwestern des Lazarus, sind mit da. Sie alle haben sich am Grab ihres Gefährten versammelt. Und um den Toten auch richtig tot sein zu lassen, um die Dramatik, die Ernsthaftigkeit und Unwiederbringlichkeit des Todes zu betonen, schreibt der Evangelist, Lazarus lag schon 4 Tage im Grab. Und wenig später, er stinkt schon. Also, was tot ist, ist tot. Und da lässt sich nichts mehr dran ändern. Um dieses Faktum kommt keiner herum. Und alle Versuche, das Leben zu verlängern, sich so lange wie möglich fit zu halten, die Fältchen und Krähenfüße im Gesicht zu vertuschen, sich am Ende womöglich noch einfrieren zu lassen. Es gibt ja da die verrücktesten Sachen aus Panik vor dem Tod. Das alles nutzt nichts. Das wirkt nur noch lächerlich. Aber, jetzt kommt das große Aber. Aber Jesus, den sie in ihrer Not und Traurigkeit herbeigerufen haben, ruft mit lauter Stimme ins Grab hinein: Lazarus, komm heraus! Komm heraus aus dem Grab der Eintönigkeit, der Sinnleere. Komm heraus aus dem Grab der Gottesferne. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Glaube mir, ich, Jesus, bin die Auferstehung und das Leben. Komm heraus aus dem Grab deiner schlechten Erfahrungen, deiner Hoffnungslosigkeit und wage dein Leben noch einmal neu. Gott hat den Tod längst besiegt. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und so heißt es kurz und knapp, ohne jede Erklärung und Deutung: Der Tote kam heraus. Fertig. Der Tote kam heraus. Punkt und Schluss. Und wie reagieren die Anwesenden? Sehr unterschiedlich. Da sind die Jünger, die Freunde Jesu. Sie glauben von vornherein, dass der Tote nur schläft. Da sind die Weinenden. Jesus ärgert sich über sie, weil sie seinen Worten nicht glauben. Noch mehr, er wird wütend. Da gibt es eine ganze Reihe von Missverständnissen. Der Martha muss Jesus erklären, dass es nicht um die Auferstehung am Ende der Zeit geht, am jüngsten Tag, sondern um die Auferstehung hier und heute. Denn so müssen wir die Jesus-Worte wirklich verstehen. Wer an mich glaubt, hier und jetzt und heute, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und damit geht es nicht um eine Vertröstung unseres Glaubens in das Jenseits, so wie Feuerbach es mal sagte. Wer an mich glaubt, hier und jetzt, der wird leben. Und wenn wir genau hinschauen und wenn wir uns selber sehen, liebe Gemeinde, das sind das ja auch unsere Missverständnisse. Genau das sind auch unsere Irrtümer, unsere Zweifel. Das ist auch unser Nicht-Glauben-Können. Aber Jesus ruft in das Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Die Erzählung gipfelt in den Worten, ich, Jesus, bin die Auferstehung und das Leben. Was doch heißt, wer sich auf Jesus einlässt, der hat das wahre Leben, das Erfüllte, das Glückliche. Der Tod ist entmachtet, der Tod ist kaltgestellt, ausgehebelt. Der Tod hat einfach nichts mehr zu melden. Zuletzt gilt nur noch das Geld Jesus, der Sophie Scholt. Geld Jesus. Aber du auch. Ich auch. Sie auch. Da darf ich doch einmal mal fragen, was haben Sie so oder so ähnlich erlebt, wenn Sie Ihr Leben überschauen, die Jahre Revue passieren lassen? Und ich meine nicht nur die Älteren unter uns. Wo ist Ihnen möglicherweise das neue Leben begegnet, das stärker ist als der Tod? Wenn Menschen nach langem Streit einander vergeben, sich miteinander versöhnen, dann ist das wunderbar. Dann ist das ein Zeichen des Lebens schon jetzt, noch vor dem Tod. Der Verstorbene kam heraus. Ich erinnere mich an eine Frau im mittleren Alter, die schon im Rollstuhl saß. Alkoholmissbrauch. Ihre Wohnung wurde bereits leergeräumt, weil keiner mehr glaubte, dass sie aus dem Heim zurückkommen würde. Und sie hat es geschafft. Sie wurde frei. Sie wurde trocken durch den christlichen Glauben. Ich kann Ihnen sagen, das war für uns alle, die wir das miterlebt haben, ein Wunder. Das war wahrhaftig neues Leben aus dem Tod. Wenn sich da in Tessé in Burgund in Frankreich, ich konnte vor Jahren einmal in dieser Community in Tessé sein, wenn sich da täglich 3.000 bis 8.000 junge Leute treffen, um Frieden und Versöhnung beten und dann singen, Christus resurrexit, Christus ist auferstanden. Was für eine Atmosphäre! Was für ein Frieden! Und draußen patrouillieren Soldaten entlang weil es in Paris gerade ein Attentat gegeben hatte, dann war das für mich ein Wunder. Und solche Wunder sind möglich. Der Verstorbene kam heraus. Wir werden nachher an eine Frau erinnert, die in dieser Gemeinde christlich bestattet wurde. Und da denke ich natürlich zurück. Wenn wir an so manchem offenen Grab unsere Traurigkeit und Ratlosigkeit vor Gott aussprachen und nicht ins Nichts starrten, wenn wir für den oder die Verstorbenen noch beten konnten, dann war das ein Zeichen neuen Lebens in Stunden des Todes. Und der Verstorbene kam heraus. Noch einmal sagte die Mutter, um irgendeinen Halt anzudeuten, Geld, Sophie, Jesus. Ernst, fest und fast befehlend gab Sophie zurück. Ja, du aber auch. Dann ging sie frei, furchtlos, gelassen, mit einem unaufhörlichen Lächeln im Gesicht. Amen. Wir beten, Herr, sammle die Scherben meines Lebens, ergänze die verlorenen Stücke, schaffe mich neu nach deinem Bild und sprich ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Und der Friede, der von Gott kommt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.